Heute geht es um Mut, weil wir oft viel Mut brauchen, um durch unser Leben zu gehen. Ich war in dieser Woche, am 9., jedenfalls am 9. November, ist ja immer das Gedenken an die Pogrom, an das November-Pogrom 1938, als in unserem Land viele Synagogen angezündet wurden. Und da gibt es immer jährlich eine Gedenkveranstaltung, wo wir Kränze niederlegen, da war ich auch dieses Jahr. Und dann wird es immer wieder auch neu erzählt, wie das damals war. Und es waren eigentlich nur wenige gewesen, die damals dann von der NS-Ideologie beeinflusst die Synagogen angezündet haben. Aber es waren ganz viele, die nicht den Mut gefunden haben, zu sagen, was jetzt hier geschieht, ist ein ganz großes Unrecht. Es hätte viel Mut gebraucht. Ich bin mir aber sicher, dass es viele gab, die zu dieser Zeit noch in ihrem Herzen das wirklich gespürt haben, was hier geschieht, das darf nicht sein. Es hätte Mut gebraucht. Dass 1989 am selben Tag die Mauer gefallen ist, wäre bestimmt nicht geschehen, wenn im Vorfeld nicht Menschen da gewesen wären, die den Mut gehabt haben, auf die Straße zu gehen und in verschiedenen Städten auch für die Freiheit einzustehen. Wenn wir vielleicht denken, dass wenn wir für das Rechte sind und für das Gute sind, dann wird das immer bestätigt und dann braucht man gar keinen Mut dafür einzutreten, weil ja alle dafür sind, weil ja alle für das Gute sind, dann täuschen wir uns. Wir brauchen, wenn wir für das Gute einstehen wollen in dieser Welt, immer wieder Mut. Und um Mut geht es auch, wenn wir heute darüber nachdenken, wie es Christen geht in Ländern, in denen sie verfolgt werden. Und es gibt zurzeit ja auch wirklich viele Christen, etwa 200 Millionen. Das sind ja also 2,5-mal unsere gesamte Bevölkerung in Deutschland, die unter Verfolgung leiden. In über 60 Ländern, die bereit sind, für ihren Glauben mit Mut einzustehen. Und man fragt sich natürlich sofort, warum ist jemand bereit, an seinem Glauben festzuhalten, wenn es ihn in dieser Welt so massive und große Nachteile bringen kann? Und dennoch sind es so unglaublich viele Menschen, die dafür bereit sind. Und diese ganze Bewegung hat ja schon zur Zeit des Neuen Testamentes angefangen, mit Stephanus, dem ersten Märtyrer, aber auch mit den Aposteln. Und das reicht über 2000 Jahre Kirchengeschichte und darüber hinaus. Und heute möchte ich mit uns fragen, warum tun sie das? Warum nehmen sie das auf sich? Woher haben sie den Mut? Woher finden Sie die Kraft für diesen Lebensweg? Vielleicht können wir auch an uns selber denken, in unser eigenes Leben hinein, wo brauchen wir Mut, um klar für das Gute einzustehen, um uns nicht einschüchtern zu lassen, wenn Menschen Böses in Absicht haben. Um einzutreten für den Glauben, wo braucht es da Mut, dass wir nicht schweigen, dass wir uns nicht ängstlich zurückziehen, sondern Vertrauen haben, dass wir unseren Mund aufmachen, dass wir ein Zeugnis sagen, dass wir standhalten. Da gibt es ja Bereiche, vielleicht in der eigenen Familie sogar, wo es Mut braucht. Oder in der Gesellschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz. Wollen wir heute hören, was Jesus dazu zu sagen hat. Denn dann Denn das, finde ich, ist ja das Interessante, dass Jesus selber eine solche Situation für seine Nachfolger schon vorausgesagt hat, angekündigt hat. Und ich denke, es kann nicht zu unserem Schaden sein, wenn wir das zur Kenntnis nehmen und darüber nachdenken. Und ich möchte die Worte Jesu lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 16. Und da sagt er eben schon, dass seine Jünger mit Widerstand und Verfolgung rechnen müssen. Er sagt: Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Seid klug wie Schlangen und ohne Verschlagenheit wie Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch vor Gericht bringen und in die Synagogen wird man euch auspeitschen. Um meinetwillen werdet ihr vor Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen, denn alle Völker müssen sie von mir erfahren. Wenn ihr verhört werdet, sollt ihr euch nicht darum sorgen, was ihr zu sagen habt. Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird durch euch sprechen. Ein Bruder wird den anderen dem Henker ausliefern. Väter werden ihre eigenen Kinder anzeigen. Kinder werden gegen ihre Eltern vorgehen und deren Hinrichtung veranlassen. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zuletzt durchhält, der wird errettet. Vers 26. Darum fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Denn jetzt kommt bald die Zeit, in der die Wahrheit ans Licht kommt und die geheimen Pläne bekannt werden. Was ich euch im Dunkeln sage, das ruft am helllichten Tag laut hinaus. Was ich euch ins Ohr flüstere, das sagt aller Welt weiter. Habt keine Angst vor denen, die nur den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch aber vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, wenn es euer Vater nicht will. Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt, darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Wer sich öffentlich zu mir bekennt, für den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel eintreten. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, für den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht eintreten. Jesus warnt oder bereitet seine Jünger bereits vor auf eine Situation des Widerstandes, der Verfolgung in der Welt. Und über Verfolgung nachzudenken, das bedeutet über eine harte Realität unserer Welt nachzudenken. Denn es ist tatsächlich so gekommen, wie Jesus gesagt hat, dass es Widerstand gibt gegen den Glauben, ist nicht eine Ausnahme. Es ist nicht etwas Seltsames oder Seltenes oder Merkwürdiges, es ist fast eine Art Normalzustand. Nur im Ausnahmefall bleibt der Glaube unwidersprochen und stößt nur auf Zustimmung und Annahme. Oft ist es so, wie es schon den Aposteln erging. Wir werden von allen Seiten bedrängt, so schreibt es Paulus. Und darum hat Petrus in seinem Brief geschrieben: Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr um Christi willen leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit wiederkommt. Ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch nur deshalb angreift und verhöhnt, weil ihr Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, bei euch ist. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, warum werden Christen überhaupt verfolgt? Das erscheint doch auf den ersten Blick ziemlich unlogisch zu sein. Dieser ganze Text steht im Zusammenhang der Aussendung der Jünger Jesu damals noch in Israel. Jesus sendet seine Jünger aus und er gibt ihnen eine gute Botschaft mit. Sie sollen gute Nachricht sagen, Gottes Herrschaft bricht an. Und dann sagt er, predigt das überall und heilt die Leute, heilt die Kranken, tut ihnen Gutes, treibt die Dämonen aus, ja, und nehmt kein Geld dafür und nehmt nichts mit. Und dann kommt das überraschend trotzdem heißt, dass sie nicht überall freundlich aufgenommen werden, sondern dass sie manchmal abgelehnt werden, dass sie nicht aufgenommen werden. Und dann sollen sie weiterziehen und sollen den Staub von ihren Füßen schütteln. Und wir Christen unterscheiden uns ja eigentlich gar nicht von den anderen Menschen. Wir bewohnen ja keine extra Städte. Wir bedienen uns nicht irgendeiner abweichenden Sprache. Wir wollen ja nur so leben wie die anderen auch. Wir heiraten, wir bekommen Kinder, erziehen sie groß. Wir lehnen Gewalt ab, wir suchen den Frieden. Die Christen lieben und wollen lieben und Gutes tun und werden doch von allen verfolgt. So denke ich, dass das Thema auf den ersten Blick immer Verfolgung, Bedrängnis eigentlich als ein unlogisches Thema erscheint. Man müsste doch meinen, die Christen sind doch ganz praktisch für den Staat. Sie haben so viele Pluspunkte, dass sie sich einsetzen. Da freut sich jede Gesellschaft. Und trotzdem geraten sie in so vielen Ländern unter Druck. Es scheint eine Art Geheimnis zu sein, oder jedenfalls muss man etwas tiefer blicken, um zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr selber schon darüber nachgedacht habt, wie das eigentlich kommt. Und welche Antwort ihr geben würdet. Würde mich interessieren, darüber jetzt ein Gespräch aufzuführen. Kann ich aber leider nicht. Ja? Ich sehe dahinter, dass es eigentlich um Macht geht. Und um einen geistlichen Machtkampf, der auf dieser Erde tatsächlich stattfindet. Es ist nicht so, dass alle das Gute wollen und wünschen. Es gibt einen Machtkampf, einen geistlichen Machtkampf zwischen Gott und seinem Widersacher. Aber es gibt auch einen Machtkampf unter uns Menschen. Und was die Herrscher vor allem wollen, dass ihre Untertanen all das tun, was sie sagen. Dass sie abhängig sind von ihnen. Dass sie Kontrolle haben. Und da stören die Christen immer. Nicht wegen das, was sie tun, sondern wie sie es tun, nämlich unabhängig. Dass sie sagen, über mir steht nur eine Macht und das ist Gott. Und mein Herr ist Jesus und nicht du. Und das allein, das verärgert Herrscher. Das verärgert alle mit Macht. Denn das wollen sie nicht, dass da einer unabhängig ist. Es ist ganz egal, was sie machen. Aber sie lassen sich nicht unterordnen. Sie sagen, ich stehe unter Gott. Und wenn man genau guckt, dann war das von Anfang an das Problem. Bei Stephanus, dem ersten Märtyrer, ja, und die Apostel, ja, die Gemeinde hat viel Gutes getan, Diakonie und so weiter, aber sie haben sich einfach nicht dem Sanhedrin unterordnen wollen. Ja, das ist das Problem, ja, dass immer wieder versucht wird, die Menschen zu knechten, unter irgendwelche Regierungen und Mächte innerhalb dieser Welt zu bekommen. Und wer da außerhalb ist, der bekommt Druck. Und das war ja auch schon bei Jesus so. Ja? Immer geht es um die Frage der Macht. Das sehe ich dahinter, warum es so ist. Und das Erstaunliche ist, dass aber trotzdem viele Menschen sich nicht abhalten lassen, den Glauben zu bezeugen. Ich habe das Zeugnis von zwei jungen Christen aus Laos heute hier mitgebracht. Da habe ich bei oben Doors gefunden, beide zwischen 20 und 30 Jahre alt, aus dem Volk der Hmong. Keiner hier heute aus dem Volk der Hmong. Ja. Sie haben in ihrem Dorf von Christus erzählt und wurden deswegen von den Behörden verwarnt. Der Gouverneur des Bezirks verbot ihnen, weiter von Jesus zu reden, aber sie ließen sich nicht einschüchtern. Einer von ihnen wurde daraufhin auch von seiner Familie unter Druck gesetzt, als er sich mit anderen Christen seiner Hausgemeinde im Dezember 2016 zur Weihnachtsfeier sozusagen treffen wollte, um die Geburt Jesu zu feiern, hinderte ihn sein eigener Vater daran und fesselte ihn, damit er das Haus nicht verlassen konnte. Und daraufhin forderte er, der eigene Vater, die Nachbarn und Verwandten auf, seinen Sohn zu schlagen. Und obwohl dieser junge Mann sich lange und heftig geschlagen wurde, weigerte er sich, seinen Glauben abzuschwören. Die Dorfgemeinschaft und die Behörden bedrängen die beiden weiterhin bis heute, weil sie sich entschlossen haben, Christus zu dienen und seine Liebe weiterzugeben. Woher nehmen sie den Mut und die Kraft für diesen Lebensweg? Wenn man sie fragt, dann sagen sie, nicht aus sich selbst, sondern aus ihrer Beziehung zu Jesus Christus. Dass er für sie sorgt, dass sie sich darauf verlassen, und so ermutigen uns die Märtyrer, Christus an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen. Christsein ist nichts für Feiglinge. Wir brauchen Menschen, die Mut haben. Es geht nicht ohne Mut. Deshalb will ich heute nicht nur über die Leiden der Christen reden, sondern auch über das, was sie stark macht. Komme noch einmal zurück auf diese Aussendungsrede Jesu. Mit dieser Rede schickt meines Erachtens Jesus seine Jünger auf einen Weg des Vertrauens. Weil es ohne Vertrauen auf Gott auf diesem Weg nicht geht. Und er sagt dann zuerst, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Und das sagt er nicht nur hier, das hat er recht häufig zu seinen Jüngern gesagt. Warum sagt er das jetzt? Will er denen Angst machen? Ja, denn was hat denn unter einer Herde von Raubtieren, welche Überlebenschance hat denn da natürlicherweise eigentlich ein Schaf? Ja. Das ist einfach die Situation von uns Christen, weil wir uns entschieden haben, gewaltlos zu sein. Jesus sagt, wer das Schwert ergreift, kommt durch das Schwert um. Ja, wir sind nur bewaffnet mit dem Evangelium. Wir sind nur bewaffnet, wenn man so will, vielleicht auch mit der Waffenrüstung, die im Epheserbrief beschrieben wird. Ja, mit dem Wort. Ja, und mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und so weiter. Ja, aber nicht, wir wehren uns nicht mit Waffen. Ja. Wir kämpfen nicht mit Schwertern oder Bomben. Und dann sollen wir hingehen zu Menschen, die sehr wohl bereit sind, Gewalt einzusetzen. Und die sehr wohl bereit sind, die Machthaber dieser Welt mit Machtmitteln andere zu unterdrücken. Und dann ist diese Situation einfach die, dass man eigentlich ist wehrlos. Das heißt nicht irgendwie, die Schafe sind hier die Wehrlosen. Nicht die Dummen oder sonstigen, die Wehrlosen. Wir sind wehrlos wie Schafe unter Wölfen. Und was hält uns in dieser Situation? Und dann sagt Jesus, seid klug wie die Schlangen. Interessant auch, die Schlangen sind hier ganz unüblich, ja, aber nicht als für das Böse, sondern das Gute, für das Kluge. Ich habe lange überlegt, sind Schlangen so klug oder was? Die schlängeln sich so durchs Leben. Ich weiß nicht, ich habe nur herausgefunden, man weiß ja vielleicht nie, wohin sie den nächsten Schritt tun, weil sie ja gar keinen Schritt machen, sondern so irgendwie, dass man sie gar nicht so richtig berechnen kann, dass sie klug sind, dass sie klug und jedenfalls, das ist ja auch weniger wichtig, woher das Bild jetzt kommt, aber seid trotzdem klug. Verhaltet euch klug und aber auch wie die Tauben ohne Falsch, ohne Hinterlist. Ja? Es gibt ja eine ganze Reihe Tiere, die sich ganz Hinterlisten angelegt haben, um andere einzufangen oder zu überwältigen, indem sie sich irgendwie tarnen oder irgendwelche Köder auslegen, scheinbare oder solches. Aber Tauben machen das nicht. Die sind ja ganz schön frech zum Teil, aber sie haben keine List oder sowas und sie sind ohne Falsch. Ja? Und so sollen sich die Jünger auch verhalten. Klug, aber ohne Hinterlist und ohne Falsch. Wir brauchen schon eine Klugheit dazu. Aber dann sollen sie sich auch nicht sorgen, was sie sagen werden. Denn in der Situation wird der himmlische Vater durch sie reden. Und darauf dürfen sie sich verlassen, auf den Heiligen Geist, dass er schon etwas sagen wird, dass er ihnen das rechte Wort geben wird. Und genau das ist das, was wir in der Apostelgeschichte finden, was tatsächlich passiert ist, dass die Jünger, normale Fischer und so weiter, wussten zur rechten Zeit das rechte Wort dann zu sagen. Viele Christen geben ein ganz klares Bekenntnis zu Gott in einer feindlich gesinnten Umgebung ab. Und ich denke, dass Jesus seine Jünger einfach vorbereiten will auf diese Situation und sagt, das ist einfach eure Situation, dass ihr menschlich gesehen seid wie Schafe unter Wölfen, aber fürchtet euch nicht. Und warum fürchtet euch nicht? Weil ich an eurer Seite stehe. Weil Christus an unserer Seite steht, weil er uns das rechte Wort gibt. Und dann sagt ja in diesem Zusammenhang Jesus diese Geschichte, die wir alle kennen und gerne hören, von den Spatzen und dass wir viel mehr wert sind wie die Spatzen und dass unsere Haare gezählt sind. Aber das ist speziell in diese Situation hineingesagt. Ja, Gott achtet auf dich und darauf musst du dich verlassen und nur darauf kannst du dich in dieser Situation verlassen. Und genau das werden wir auch bei der verfolgten Gemeinde wiederfinden. Dass sie sagten, ich war in einer Situation, wo mir alles weggebrochen ist, wo ich keinerlei Sicherheit mehr hatte und wo ich nur wusste, wenn mich hier etwas herausbringt, dann kann das nur mein Herr Jesus sein. Nur er, der auf mich achtet und von dem ich mich getragen weiß in dieser Welt und der mich durchführt bis zu seiner Herrlichkeit. Dass wir in einer gottfeindlichen Welt leben, das können wir nicht ändern. Das ist in der Auswirkung manchmal verschieden. Bei uns zurzeit, Gott sei Dank, sage ich auch, keine massive Verfolgung. Wir haben relativ viel Freiheit, aber auch wir brauchen Mut. Es ist wichtig, dass wir auch anfangen, Mut zu haben, bei bestimmten Dingen etwas zu sagen. Sonst wird es meistens nur immer schlimmer. Und wir können als Christen in der Welt füreinander einstehen, füreinander beten, uns füreinander interessieren. Denn wir sind als sein Leib miteinander verbunden. Und darum heißt es im Hebräerbrief Kapitel 13, denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Darum wollen wir für diese Geschwister um Bewahrung bitten, mitten in dieser bösen Welt. Auch selbst wenn wir selbst nicht verfolgt werden, so nehmen wir an ihrem Schicksal Anteil. Es lässt uns nicht kalt. Wenn ein Glied des Körpers leidet, dann leidet der ganze Leib, sagt Paulus. Und auch in den schweren Zeiten sind diese Menschen bereit, ihre Verfolger zu segnen und sich nicht vom Bösen anstecken zu lassen. Darum wollen wir auch beten, dass sie ein Licht in der Dunkelheit sind. Wenn die eigenen Sicherheiten versagen, nur Christus bleibt. Das ist, denke ich, die Botschaft des heutigen Tages. Wir brauchen Mut und wir brauchen Zusammenhalt als Christen in dieser Situation. Und so beten ja auch die verfolgten Christen für uns. Für uns, dass wir nicht der Versuchung des Wohlstandes zu erliegen, dass wir nicht einschlafen, dass wir nicht Dinge sagen wie, ich habe überhaupt keine Zeit für Gott und die Bibel in dieser Woche, ich habe ja so viel zu tun, oder ich kann mich jetzt nicht um Gott kümmern, oder irgendein Angehöriger möchte nicht, dass ich Jesus folge, also besuche ich die Versammlung nicht. Oder das verstehen die gar nicht, wie das sein kann. Dass wir nicht den Mut finden, uns klar zu Christus zu stellen. Und wenn uns ähnliche Gedanken verfolgen, dann möchte ich uns einfach heute ermutigen, hab doch Mut, dich zu Jesus zu stellen. Hab Mut, öffentlich auch dafür einzutreten, an der Stelle, wo es klug ist und wo es richtig ist. Dass wir das einfach merken. Dieses Bild der verfolgten Gemeinde ist ein Spiegel für uns, um uns auch einfach immer wieder aufzuwecken. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber um standhaft zu bleiben, müssen wir im Glauben und in der Bibel fest verwurzelt sein. Ich fasse das ganz kurz zusammen, was ich gesagt habe. Christenverfolgung ist eine Realität, eine Tatsache in dieser Welt, die nicht nur der Vergangenheit angehört, sondern auch heute. Und es ist wichtig, hier das zu sehen. Sie ist eine traurige Realität. Es gibt heute mehr Märtyrer als jemals in der Geschichte. Wir sind aufgefordert, über das Zeugnis der Schwestern und Brüder dort nachzudenken, aufgefordert, uns inspirieren zu lassen zur Hingabe. Es lohnt sich, mutig zu sein und zum Glauben einzuladen. Und wir sind aufgefordert, für die verfolgte Gemeinde zu beten, so wie auch sie für uns betet, füreinander einzustehen. Ich ende mit einer Seligpreisung. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Freut euch, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Amen.